sperrig steht es da, trutzig, massiv und solide. Blickt man von Westen auf das Reichstagsgebäude, kommen einem kaum Begriffe wie Eleganz, Leichtigkeit oder Schönheit in den Sinn. Und doch scheint es etwas auszustrahlen, etwas Positives, Anziehendes, das hinter der äußeren Erscheinung liegt. Platz der Republik 1, das ist die Anschrift des Deutschen Bundestags. Ständig posieren Menschen für ein Selfie vor der schwarz-rot-gold beflaggten Kulisse. Viele haben sich den Monumentalbau von innen angeschaut, die Glaskuppel erstiegen, eine Führung gebucht. Was sie von diesem Ort als Sitz des Parlaments halten, frage ich Leute, die herauskommen.
Ich persönlich finde das sehr gut, weil dieses Gebäude gehört mit allen Höhen und Tiefen zu unserer Geschichte und damit zu unserer Identität. Und die Tatsache, dass man hier das Historische mit was Neuem nämlich verbunden hat, dann wird schon sichtbar auch an dieser Architektur deutlich, dass Demokratie sich auch immer wieder weiter entwickelt.
Die ersten Parlamente waren ja hier und ein bestehendes Gebäude, was die Monarchie in Demokratie umgeswitcht hat, ist doch der beste Ort überhaupt.
So wie diese beiden Männer aus einer Reisegruppe vom Niederrhein äußern sich die meisten an diesem kalten Novembertag. Mehr als 2 Millionen Besucherinnen und Besucher sind es pro Jahr, Tendenz steigend. Hinein gelangt man nur nach vorheriger Online-Anmeldung und einer Sicherheitskontrolle. Was das Reichstagsgebäude so attraktiv macht, will ich herausfinden. Vielleicht liegt es an einem verzehrenden historischen Fieber, das bereits Nietzsche seinen Zeitgenossen bescheinigte, oder Deutschland ist wirklich in ein Zeitalter des Gedenkens eingetreten, wie der französische Historiker Pierre Nora schon vor 25 Jahren vermutete. Von ihm stammt der Begriff Lieu de mémoire, also Gedächtnisort oder Erinnerungsort. Ein langlebiger, generationenüberdauernder Kristallisationspunkt kollektiver Erinnerung und Identität, so seine Definition. Das ist für mich der Reichstag. Hier haben sich die Geschichte und Geschichten von 4 deutschen Staaten eingeschrieben und überlagert. Das Kaiserreich Wilhelms II., die Weimarer Republik, Hitlerdeutschland und die Bundesrepublik. Da die Regularien streng sind und im Bundestag ausschließlich aktive Parlamentarier und Angehörige der Verwaltung interviewt werden dürfen, fahre ich nach Berlin-Charlottenburg. Dort besuche ich Michael S. Cullen. Er ist die Instanz für Berlins Baugeschichte. Vor allem hat er sein halbes Leben der Historie des Reichstags gewidmet, ist Autor etlicher Standardwerke. Cullens ausladende Altbauwohnung ist bis unter die Stuckdecken angefüllt mit Regalen voller Bücher, Aktenordnern, Dokumentenmappen, Folianten. Auf mehreren Schreibtischen stapeln sich Papiere und Zeitschriften. An den wenigen freien Wänden hängen gerahmte Ausstellungsplakate von Jim Dine, David Hockney, Johannes Grützke, Walker Evans. Der gebürtige New Yorker hatte sie einst in seiner Galerie Mikro präsentiert. Trotz seiner 85 Jahre hat der Mann mit dem grauen Vollbart und den hellwachen Augen hinter der randlosen Brille auf fast alles eine Antwort.
Wieso kommt ein Amerikaner dazu, über das Reichstagsgebäude die Geschichte zu schreiben? Dann habe ich gesagt, fragen Sie die Deutschen, die das nicht gemacht haben. Warum?
Der Berliner Tagesspiegel hat Cullen mal als Landesarchiv in einer Person bezeichnet. Und das ohne Amt und Besoldungsstufe. Unversiegbarer Enthusiasmus und Faktenleidenschaft sind bis heute die Basis für den Historiker und Journalisten. Etwa wenn es um die umstrittene Frage geht, wer 1933 den Reichstag in Flammen aufgehen ließ.
Ich bin fest davon überzeugt, dass es Marinus van der Lubbe alleine, da stehe ich in Konflikt mit sehr vielen Menschen. Er hat es als Fanal benutzen wollen, damit die deutschen Arbeiter aufstehen und gegen Hitler protestieren.
Eine erste Zerstörung, der weitere folgen sollten, und eine historische Zäsur. Ein Ereignis mit Symbolcharakter, das von den Nazis buchstäblich über Nacht instrumentalisiert wurde, um eine kommunistische Bedrohung des Reichs heraufzubeschwören. Cullen kennt sämtliche seriöse Forschungen dazu, genau wie die immer wiederkehrenden Verschwörungstheorien.
Es gibt mehr Bücher über den Reichstagsbrand als über den Reichstag selbst.
Vom Architekten Paul Wallert entworfen und 1894 fertiggestellt, stand das Parlamentsgebäude aus der Kaiserzeit nicht zum letzten Mal an einem Wendepunkt der Geschichte. Der Flammenschein beleuchtet die Trümmer der Republik, auf denen Hitler seine Schreckensherrschaft errichten wird. Der Weg in den Weltkrieg und nach Auschwitz, er führt über die Zerstörung des Reichstags, schrieb der Historiker Bernd Röck. Spuren und Verweise finden sich auch heute noch im Reichstagsgebäude. Zurück aus Charlottenburg treffe ich den Historiker Michael Feldkamp im halligen Untergeschoss des Bundestags. Im Gegensatz zu Kallen legt sich Feldkamp nicht fest auf eine der Täterthesen zum großen Brand.
Wir haben bei den Bauarbeiten diesen Resttunnel gefunden. Dieser Tunnel verband das Reichstagsgebäude mit einem Heizkraftwerk. Und durch diesen Tunnel soll Adolf Hitler möglicherweise die Brandstifter im Februar 1933 geschickt haben, um das Reichstagsgebäude anzuzünden. Wobei wir Historiker uns nicht einig sind, ob es die Alleintäterthese ist oder aber eben die Nationalsozialisten, welche dieser beiden Thesen stimmt.
Michael Feldkamp im dunklen Dreiteiler mit blauer Fliege stellt seit 2,5 Jahrzehnten sein immenses Wissen als Historiker in den Dienst des Parlamentsarchivs. Er betreut redaktionell das permanent zu aktualisierende Datenhandbuch des Deutschen Bundestags und ist Autor zahlreicher Fachbücher. Wir steigen vom Kellergeschoss 2 Etagen höher auf die Plenarsaalebene Westseite. Vorhin war von den Trümmern die Rede, nämlich jener Republik, die der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann am 9. November 1918 hier ausgerufen hatte, vom Westbalkon des Reichstagsgebäudes. Schier unerschöpflich scheint die Zahl wirkmächtiger Bilder dieses Baus zu sein, die längst zur Ikonografie des 20. Jahrhunderts zählen. Bei dieser Aufnahme an der westlichen Fassade bleiben allerdings dauerhafte Unschärfen.
Das ist der Scheidemann-Balkon. Bei Scheidemann ist dazu zu sagen, dass die Szene ja ein paar Tage später nochmal nachgespielt wurde, weil wir bei diesem historischen Augenblick kein Foto hatten. Auch wie die Hüte dann hochfliegen, das ist alles nachgestellt worden. Davon sind 2 oder 3 Fotos gemacht worden. Und das Beste, das kennen Sie, das finden Sie dann auch überall im Internet.
So berühmt wie Robert Capers Foto eines Soldaten im Spanischen Bürgerkrieg oder das Bild des unbekleideten vietnamesischen Mädchens Kim Phuc auf der Flucht vor einem Napalmangriff, ist das von Jewgeni Chaldej. Soldaten der Roten Armee hissen am 2. Mai 1945 die Sowjetflagge auf dem Reichstag. Im Hintergrund Berlin in Schutt und Asche. Mehr Symbolik der Niederlage, wer die Sieger, wer die Besiegten sind, geht fast nicht. Nicht nur der Bauhistoriker Michael Cullen fand es merkwürdig, wie er in seinem Standardwerk schreibt, dass die Sowjets den vom Naziregime verachteten Reichstag, der an die erste deutsche Demokratie erinnerte, als Symbol für Hitler und den Nationalsozialismus schlechthin betrachteten.
So sehr, dass sie mehr als 1 Million Geschosse auf diese kurzfristig zur Festung ausgebaute Parlamentsruine feuerten, als gäbe es dort eine Befehlszentrale, als gäbe es keine Reichskanzlei oder keine Bunker, als würde dort der Krieg zu Ende sein.
Neben solchen Bildern prägt auch die Schrift in diversen Ausformungen den singulären Erinnerungsort der Deutschen. Mehrfach werden uns noch grafische Phänomene begegnen, auch wenn nicht alle so kurios anmuten wie die auf den Geschossen der sogenannten Stalin-Orgeln, nach dem sowjetischen Diktator benannte Raketenwerfer. Nach der verheerenden Niederlage der Wehrmacht in Stalingrad, so erzählt Parlamentshistoriker Feldkamp, hatte Stalin verfügt, dass die Raketen der Roten Armee mit dem in weiß gehaltenen Schriftzug »Für den Reichstag« versehen werden. Dabei war das parlamentarische System tot, der nach dem Brand notdürftig reparierte Wallertbau musste für Propagandaausstellungen herhalten.
Trotzdem haben die Russen das als Symbol des deutschen Volkes gesehen. Und wollten mit diesem Kampf um das Reichstagsgebäude natürlich auch das deutsche Volk in die Knie zwingen. Deswegen haben sie diesen Kampf um das Reichstagsgebäude so sehr stilisiert, bis hin, dass sie eben ihre Raketen beschriftet haben.
Nach der äußerst verlustreichen Eroberung Berlins durch die Soldaten unter Marschall Georgi Schukow und der Flaggenhissung kam noch eine weitere Art der Besitznahme, der Dokumentation ihres Sieges hinzu, wie mir Christina Volke erläutert.
Die Soldaten sind hierher gekommen, hatten ja irgendwie wochenlange Märsche und Transporte hinter sich und sehr viel Leid erfahren. Und das Erste, was sie getan haben, war, an diese Wände des Reichstagsgebäudes ihre eigenen Namen und oft auch die Städte zu schreiben, aus denen sie kommen.
Christina Volke ist Kunsthistorikerin und leitet das Referat Kunst im Deutschen Bundestag. Diese Inschriften, die sogenannten Reichstagsgraffiti, gerieten rasch in Vergessenheit nach Kriegsende und blieben später lange unentdeckt, denn ein Umbau in den 60er Jahren ließ die Innenwände hinter Rigipsplatten verschwinden. Nun sind die mit Kohle aufgebrachten Inschriften zwar nicht der Kunst zuzurechnen, manche lassen sich aber durchaus als Replik lesen, die den tausendjährigen Machtanspruch der Nazis konterkarieren. Seht her, gestern war ich noch im Kaukasus, heute bin ich in Berlin und morgen vielleicht schon an der Elbe.
Also da sieht man zum Beispiel Kafkas, also Kaukasus, Soja, Warschawa, also Warschau, Berlin und dann Elba.
Nicht allein der Erhalt, die Fotodokumentation und Restaurierung der Graffiti sind Bestandteil des Geschichtskonzepts im Reichstagsgebäude. Auch dafür hatte sich wiederum Michael Cullen stark gemacht. Die Verantwortlichen scheuen auch keine noch so schwierigen Recherchen, um zu zeigen, Geschichte lebt fort in diesem Erinnerungsraum. Sie wird nicht als abgeschlossen angesehen und ad acta gelegt, sondern fortgeschrieben.
Wir haben auch übrigens versucht, einige dieser Leute wiederzufinden. Wir haben zum 20. Jahrestag der Wiedervereinigung haben wir russische Soldaten, die sich hier inskribiert haben, hier eingeladen.
Was hatte der Reichstag bis zur Kapitulation nicht alles durchgemacht? Absoluten Bedeutungsverlust als Parlament nach dem Ende der Weimarer Republik, den verheerenden Brand. Dann, während des Luftkriegs, hatte man ihn zur Flakstellung umfunktioniert. Doch bei alledem gab es nicht nur Verluste an Menschenleben, weiß Michael Feldkamp.
Die Charité hat ja hier in den letzten Kriegsmonaten entbunden. Die haben hier unten die Geburtsklinik gehabt. Und dann stand da auf den Geburtsscheinen auch drauf, geboren im Reichstag. Nicht im Reichstagsgebäude, wir sprechen ja heute immer vom Reichstagsgebäude, aber im Reichstag. Und auch da haben wir tatsächlich recherchiert oder recherchieren lassen und mehrere Geburten nachweisen können. Und die Leute dann, wenn sie noch lebten, auch hier eingeladen für so Fototermine. Einige haben dann auch ihren Geburtsschein sogar abgegeben für unsere Dokumentation.
Während die Zukunft der Reichstagsruine im Ungewissen blieb, behielt der Ort offensichtlich seine Aura, seine identifikationsstiftende Kraft für die Berlinerinnen und Berliner. Über 300.000 Menschen versammelten sich 1948 auf dem Platz vor dem Reichstag, um gegen die Blockade durch die Sowjetunion zu demonstrieren. Im selben Jahr hält Oberbürgermeister Ernst Reuter die berühmte Rede »Völker der Welt, schaut auf diese Stadt«. Und nimmt explizit Bezug auf unseren alten Reichstag als Schauplatz der Großkundgebung. Der Bau selbst dient immer wieder als Filmset. Auch das wird irgendwann zu riskant, wie Michael Feldkamp anhand des Fotos auf einem der Zeitstrahlen ausführt.
1954 sehen Sie hier, da ist ja die Kuppel noch, das ist oben auf dem Dach, da ist der Sprengmeister und sprengt die Kuppel, weil sie einsturzgefährdet war. Und das Reichstagsgebäude in keiner Weise besucht werden konnte. Und das Reichstagsgebäude war in der Nachkriegszeit schon ein sehr beliebter Ort, auch für eine Filmkulisse. Und das war plötzlich alles nicht mehr möglich und deswegen wurde sie gesprengt.
Es folgte ein langes Hin und Her, ein zähes Ringen vieler Politiker, aber auch der Öffentlichkeit um den Wiederaufbau des Reichstags. Schließlich setzte sich die Haltung durch, das Gebäude solle den Anspruch des Westens auf eine Wiedervereinigung beider deutscher Staaten untermauern. Der Architekt Paul Baumgarten ging Anfang 1961 als Sieger des Wettbewerbs für einen groß angelegten Umbau hervor, der dann über ein Jahrzehnt dauerte. Die Intention, mit dem Bau ein Zeichen der Freiheit und der Einheit zu schaffen, erlitt einen dramatischen Rückschlag durch den Bau der Berliner Mauer im August 61, nur wenige Meter vom Ostportal entfernt. In der Folge wird der Reichstag zu einer Art Bastion an der Front des Kalten Kriegs.
Der Bundestag ist eines der offensten Parlamente der Welt. Es gibt mehrere Millionen Besucher hier pro Jahr. Es ist enorm beliebt, hierher zu kommen.
Sagt Kunstreferatsleiterin Christina Volke. Im Schnitt besuchen heute etwa 6.000 Menschen täglich das Reichstagsgebäude. Dass sie dabei auf den Plenarsaal des Deutschen Bundestags herunter und gleichzeitig über Berlin blicken können, geht auf einen richtungsweisenden Beschluss vom Juni 1991 zurück. Mit einer Mehrheit von 18 Stimmen entschied das Parlament, seinen Sitz und den der Regierung in die zukünftige Hauptstadt zu verlegen. Der Brite Norman Foster erhielt den Auftrag zum Umbau des Gebäudes und zur Wiederherstellung einer Kuppel. Hell belichtete große Räume prägten das neue Erscheinungsbild des Hohen Hauses. Transparenz war das Wort der Stunde. Michael Feldkamp führt mich zur Ostseite auf der Besucherebene.
Ich gehe deswegen gerne an diese Stelle, weil wir hier ein Grundkonzept der Umbaumaßnahmen von Foster feststellen können, der nämlich aus diesem sehr massiven Sandsteinhaus ein hochtransparentes, lichtdurchflutetes Gebäude gemacht hat, indem er selbst diese Eingänge, in denen hier kleine Türen waren, mit riesigen Fensterfronten versehen hat und dadurch eben den Blick nach außen hin uns hier von innen ermöglicht und auch umgekehrt, also hier hinein.
Das Herz der Fosterschen Umbaumaßnahmen, die von der Idee getragen waren, das Regieren für die Öffentlichkeit zugänglicher zu machen, ist die begehbare Glaskuppel über dem Plenarsaal. Die Ironie dabei: Der Architekt wollte überhaupt keine Kuppel. Erst die nachdrückliche Forderung etlicher Parlamentarier nötigte ihm das spätere Erfolgsmodell auf. So ist das Gebäude seit der Schlüsselübergabe im April 1999 an Bundestagspräsident Wolfgang Thierse für Millionen Besucher zu einem individuellen Erinnerungsort geworden. Auf gegenläufigen Spiralgängen können sie über den Köpfen der Abgeordneten flanieren. Thierse forderte die gewählte Volksvertretung zu einer kritischen Selbstvergewisserung auf, welches historische Erbe wir gerade in diesem so umstrittenen Gebäude antreten. Geschichte erfahrbar zu machen gelingt auch durch das dialogische Konzept zwischen Kunst und Politik im Bundestag.
Im Prinzip kann man das so beschreiben, dass der Reichstag als Herzstück des parlamentarischen Viertels, aber auch als erstes Gebäude, das umgebaut worden ist, mit einer enormen Sorgfalt und viel Kunstverständnis eingerichtet wurde. Und hier sieht man am allerbesten, was mit diesem Dialog zwischen Kunst und Politik gemeint ist.
Die Kuratorin der Sammlungen erwähnt, dass seinerzeit 3% der Bausumme für Kunst eingesetzt wurden.
Das heißt, enorm viel Geld, um Kunst in möglichst viele Teile dieses Gebäudes zu holen. Und man wird es sehen, wenn man sich so ein paar Kunstwerke anguckt. Fast alle KünstlerInnen reagieren in ihren Werken auf die Geschichte oder die Gegenwart dieses Gebäudes und damit des deutschen Staates.
Prototypische Kunstwerke, die das Reichstagsgebäude als Erinnerungsort kennzeichnen, sind die beiden großformatigen Arbeiten von Gerhard Richter. Sie empfangen die Bundestagsbesucher auf ihren ersten Schritten in der Westeingangshalle. Links Schwarz-Rot-Gold, ein Farbkunstwerk von 21 Metern Höhe. Rechter Hand der Bilderzyklus Birkenau. Christina Volke.
Die Geschichte des Birkenau-Zyklus ist, dass Richter schon, ich glaube, in den 70er oder 80er Jahren in einem Katalog über Konzentrationslager 4 Fotos gefunden hatte und dem eigentlich künstlerisch begegnen wollte. Sein Werk ist ja gerade in den Anfangsjahren ganz stark von der Auseinandersetzung mit deutscher Geschichte, vor allem dem Nationalsozialismus, geprägt. Wir sehen hier an der Seite gehängt ein bisschen weg, weil wir Angst hatten, wenn hier die Besuchergruppe reinkommen und vor allem viele Kinder und Jugendliche dabei sind, dann müssen die das nicht als erstes sehen, weil es Schreckensbilder sind aus dem KZ Birkenau, wahrscheinlich von einem Kapo gemacht, der im Prinzip ja auf zwei Bildern die Verbrennung von Leichenbergen zeigt. Der Rest ist eher Wald mit einer Menschengruppe, die man nicht gut zuzuordnen kann. Aber das sind die den 4 Birkenau-Paneelen zugrunde liegenden Motive, die er dann überrakelt hat, sodass man es nicht mehr sehen kann.
Hier werde ein Spannungsbogen aufgebaut, heißt es in einer Dokumentation zu Richters Zyklus, der an diesem zentralen Ort deutscher Demokratie die historische Dimension deutschen Selbstverständnisses aufzeigt. Das leistet einen Beitrag zur deutschen Erinnerungskultur, der umso wichtiger ist, je weniger Zeitzeugen noch leben und Zeugnis ablegen können.
Wenn man ins Reichstagsgebäude reinkommt als Besucher und man sieht diese Arbeit Schwarz-Rot-Gold, die auf die Flagge als Nationensymbol rekurriert, dann ist es sozusagen ein Zeichen des Stolzes. Und dann haben wir gegenüber Birkenau. Und das macht natürlich einen geschichtlichen Raum auf, der klarstellt, dass wir als Deutsche stolz sein können und eine Verantwortung tragen, vor allem aber eben aus unserer Geschichte, die wir nicht vergessen wollen.
Neben den vielen deutschen Künstlerinnen und Künstlern, von Anselm Kiefer über Hanne Darboven bis Josef Beuys, wurden auch vier aus dem Ausland eingeladen, etwas zur künstlerischen Gestaltung des Parlaments beizutragen. Sie stammen aus den Ländern der ehemaligen Alliierten und späteren Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Die Werke sollten dabei einem bestimmten Anspruch genügen, sagt der Historiker Michael Feldkamp.
Das war, glaube ich, das Grundprinzip, das wir hier eingeführt haben, bei der Auswahl der Künstler für dieses Haus, dass wir gesagt haben, wir sind kein Museum, sondern wir wollen natürlich den Bezug auch zum Ort haben, gerne auch zum historischen Ort, aber auch zu dem, was hier geschieht, nämlich Politik und Kompromiss und parteiliche Auseinandersetzung, also auch Streit, demokratischer Streit.
Beispielhaft hat der Franzose Christian Boltanski dieses Prinzip umgesetzt. Laut Feldkamp ein Denkmal und gleichzeitig Kunstwerk. Christina Volke erläutert uns Boltanskis Arbeit, während wir vor den vier rostig-braunen Wänden im Untergeschoss des Osteingangs stehen.
Und diese vier Wände bestehen aus insgesamt etwa 5000 Metallkästen. Die Arbeit heißt Archiv der deutschen Abgeordneten. Jeder Abgeordnete in der Zeit zwischen 1919 und 1999 hat hier eine kleine Kiste. Boltanski hat immer die Frage von Erinnerung bewegt. In ganz, ganz vielen Arbeiten, auch von deutscher Geschichte. Und mit den Namen in der Zeit verbinden sich enorm vielfältige politische Inhalte, die Entwicklung von Demokratie in unserem Land, auch Sinneswandel, große Debatten, große Entscheidungen darüber, wer die Deutschen eigentlich sind und sein wollen.
Viele Erklärungen zu den Objekten kann man in kurzen Online-Beschreibungen lesen. Doch Volkes Expertise sorgt, wie die ihrer zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, die die Besucher durch den Bundestag führen, für einen informativen Mehrwert.
Interessant ist daran, dass es auch eine Box für Hitler gibt. Und darüber gibt es auch immer mal wieder öffentliche Debatten, ob Hitlers Name überhaupt in diesem Haus vorkommen kann. Das letzte Mal ist das, glaube ich, öffentlich diskutiert worden. Das war noch zur Zeit, als Norbert Lammert Präsident war, wo man sich genau darüber empört hat und gesagt hat, Hitler muss weg aus diesem Haus. Und dann hat er erklärt, im Gegenteil, wir müssen verstehen, dass Hitler gewählt wurde. Er ist vom deutschen Volk gewählt worden. Das ist ein Teil dieses Kunstwerks, des Lernprozesses, dass Demokratie auch das ermöglicht, was natürlich eine andere Form von Wachsamkeit notwendig macht, auch heute. Ja, das ist ein ganz zeitgenössisches Thema damit.
Die Wachsamkeit im Sinne einer äußeren Sicherung des Reichstagsgebäudes und der Parlamentsangehörigen wäre im August 2020 ums Haar verloren gegangen. Es war die Hochzeit der Pandemie, als eine größere Gruppe von teilweise rechtsgerichteten Demonstranten auf die Treppe vor dem Westeingang stürmte und dem Schwarz-Rot-Gold der Bundestagsbeflaggung das Schwarz-Weiß-Rot der Reichskriegsflagge hinzufügen und in großer Zahl in den Bundestag vordringen wollte. Der Standhaftigkeit von drei Berliner Polizisten war es zu verdanken, dass es an diesem Spätsommertag nicht zum Äußersten kam und die Meute sich Zugang verschaffen konnte, bevor Verstärkung für die Beamten eintraf. Bevor die Bagger anrückten und Fosters Pläne in Bausubstanz umsetzten, sorgte eine Kunstaktion für die vermutlich nachhaltigste Wandlung des Reichstags zur Ikone. Alles begann mit einer Ansichtskarte von Michael Cullen.
Ich habe inzwischen eine Postkarte vom Reichstag gekauft, in eine kleine Drogerie, und ihm das beschrieben. Ich schlage vor, dass Sie dieses Haus verpacken. Pre-wrap it. Für weitere Informationen hier meine Adresse und mehr nicht.
1971 war das, als Adressat firmierte der in New York lebende Objektkünstler Christo. Zusammen mit seiner Frau Jean-Claude arbeitete er gerade in Colorado. Ein befreundeter amerikanischer Maler sollte die kleine Postkarte mit dem gigantischen Projektvorschlag überbringen. Das bulgarisch-französische Künstlerpaar signalisiert Interesse. Und noch im Dezember desselben Jahres 1971 treffen sich die drei in Zürich.
Und dort habe ich dann Christo zum ersten Mal kennengelernt. Und wir haben 2, 3, 4 Stunden miteinander verbracht. Wir haben sozusagen einander Maß genommen und gesagt, wir können es versuchen. Schlimmstenfalls geht das nicht, aber wir haben das getan.
Man sprach über die schwierigen politischen Implikationen für so ein Projekt mitten im geteilten Berlin. Jean-Claude, erzählt Cullen, war der Meinung, genauso schwierig wie die Umsetzung sei es wohl, die Genehmigung dafür zu bekommen. Wie wahr? Denn die Widerstände waren, nachdem eine Reichstagsverhüllung überhaupt erst spruchreif geworden war, vor allem von bundespolitischer Seite schier unüberwindlich. In den 80er Jahren ging die Debatte, auch in der Presse, lange hin und her. Nicht zuletzt die hartnäckige Gegnerschaft der Unionsgranden Kohl, Schäuble und des Bundestagspräsidenten Jenninger wog schwer.
Das änderte sich erst mit Rita Süssmuth, die im Dezember 1988 Parlamentspräsidentin wurde, die dann gesagt hat, ja, warum nicht, wir könnten das doch machen. Ihr kam aber ehrlich gesagt entgegen, dass wir 89 ja dann auch den Mauerfall hatten. Bis dahin hätten wir eine solche Kunstaktion wahrscheinlich nicht durchführen können, weil es auf der DDR-Seite, vor allen Dingen auch durch die Sowjetunion, Sorge gab, dass man so nahe an der Grenze eine solche Kunstaktion machen könnte, womit natürlich auch die Mauer wieder ein völlig neues Bewusstsein hätte bekommen können.
Bekanntlich kam es anders. Die Pro-Verhüllungsfraktion hatte die Mehrheit bei dieser namentlichen Abstimmung. Verhüllter Reichstag, Projekt für Berlin, so der offizielle Titel, war abgesegnet. Im Jahr darauf, am 17. Juni, wieder so ein deutsches Datum, begann die Verhüllung durch 90 professionelle Kletterer. Den bahnbrechenden, nachhaltigen Erfolg von Rapt Reichstag, der zu einem von 5 Millionen Menschen besuchten Volksfest wurde, erklärt Chronist Michael Cullen so.
Ganz allgemein gesagt, als Übelkapitel das erste Reichseinigungsfest. 6 Jahre nach dem Fall der Mauer, 4 Jahre nach der Wiedervereinigung. Das haben die Leute auch so verstanden. Und ich glaube, das lag an einige Bedingungen, die Christo festgelegt hat, die vielleicht nicht bekannt sind oder nicht allgemein, aber im Nachhinein merkt man das. Das war frei, kostenlos, zeitlich frei. Das heißt, es gab keine kleine Ordnung. Es gab keine Zeit, wo man hingehen konnte oder weg musste. Es gab keine Öffnungszeit, keine Schließungszeit. Das Gebäude war da, verpackt und einmalig, es würde nicht wiederkommen. Alle wussten das, entweder schaffen sie das oder schaffen sie das nie. Man konnte dort nackt gehen, man konnte dort in einen Frack gehen. Es haben Leute dort sich verliebt. Es war immer offen, immer da. Es waren natürlich wunderbare Spät-Juni-Tage, die längsten Tage des Jahres. Und die Stimmung war also grandios.
Die internationale Resonanz war überwältigend und bestätigte, was die Fachpreisjury zuvor in ihrer Empfehlung so formuliert hatte. Das Projekt wird weltweit Aufmerksamkeit und Anerkennung finden und als Zeichen für ein neues, offenes Deutschland stehen. Michael Cullen erzählt, dass endlich auch anfängliche Skeptiker von der Verhüllung und ihrer Wirkung begeistert waren.
Weizsäcker, mit dem ich auch dort um das Haus gegangen bin, sagte zu mir, es ist, als wäre ein großer Krieg zu Ende gegangen, aber kein Mensch hält eine Rede. Es ist einfach Friede, Freude, Eierkuchen, sagt man in Berlin. Und das war's.
Das Reichstagsgebäude als Arbeitsort des Bundestags hat seither an Akzeptanz gewonnen. Auch durch seine Transparenz, wie dieser Besucher bekundet, als ich das Bauwerk über die Westseite wieder verlasse.
Man kann ihn zugucken. Wo kann man denn da zugucken? Ich kann da nicht rein und da kann ich auch nicht rein, aber da kann ich rein und zugucken.
Meint er und deutet auf das benachbarte Kanzleramt und das Paul-Löbe-Haus mit seinen Hunderten von Abgeordnetenbüros. Während es langsam dämmert und die letzten Sonnenstrahlen auf das Westportal fallen, frage ich eine junge Niederländerin, wie sie es findet, dass das deutsche Parlament dieses mit Historie gesättigte Bauwerk als Sitz erkoren hat.
Ich verstehe schon, dass das vielleicht nicht eine leichte Entscheidung war. Aber dieses Gebäude ist, wie ich das sehe, geprägt von der Geschichte. Und ich kann auch nachvollziehen, dass man sagt, wir müssen vielleicht von der Geschichte nicht wegschauen, aber das umarmen. Und wenn die Regierung hier sitzt und tagt, dann einfach auch das erwähnen, was hier alles passiert ist, das erklären und auch das für das Publikum klar machen, dass es halt Teil der Geschichte ist und dass die Geschichte jetzt weitergeht.
Musik.
Wir sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrand. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatortgeschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit.
Bei uns können Sie miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch in der ARD-Audiothek.